Werbung.
Flo, es gibt großartige Neuigkeiten von deinem Sponsor, von deinem Ausrüster.
Ja, und zwar steht, wie wir alle wissen, Weihnachten vor der Tür. Und was gibt's Besseres als jemanden, der sich fürs Ultracycling oder fürs Bikepacking begeistert, mit Bikepacking-Taschen zu beschenken?
Ja, es ist vielleicht jetzt nicht die ideale Zeit, um große Touren zu fahren, aber man kann schon aufs nächste Jahr denken und die Zeit vergeht schnell, der nächste Frühling kommt bestimmt und von Cyclite gibt es jetzt eine besondere Aktion und ein besonderes Set.
Und zwar das Explorer Set besteht aus der Top Tube Bag, aus der Frame Bag und aus der kleinen Saddle Bag und es ist genau das Setup, mit dem ich das Three Peaks gefahren bin. Das geht also für Mehrtagestouren, für Rennen. Es geht aber auch für ganz gemütliche 100 Kilometer am Tag Bikepacking, Fahrradreisen.
Insgesamt hat es 12 Liter Volumen und weniger als 500 Gramm Gewicht. Also es ist für Einsteiger perfekt, aber auch für erfahrene Bikepacker. Also Flo, für Leute wie dich. Und ja, man bringt halt einfach damit sein Setup, Funktion und Gewicht aufs nächste Level.
Und dieses Set gibt's jetzt in der Black Friday Aktion mit 25% Rabatt.
Von 25. November bis 2. Dezember. Schaut sich einfach alle Infos unter dem Link www.cyclite.cc an. Natürlich findet ihr das auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast, den man nicht auf DVD hören kann.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Unglaublich lustiges Intro.
Ja, vielleicht magst du das erklären oder lassen wir das jetzt einfach so stehen.
Naja, ich kann es schon erklären. Wir haben irgendwie über Filme geredet jetzt in der Zeit, wo man vielleicht wieder am Heimtrainer zum Trainieren anfängt und gute Unterhaltung braucht und wie viele Filme es irgendwie zum Streamen gibt oder auf YouTube und wie wenige auf DVD, weil bei mir sind jetzt die letzten von meiner 377-Doku verkauft worden. Ich glaube, eine einzige DVD gibt es noch und ich bin immer wieder begeistert, dass es immer noch Leute gibt, die DVDs kaufen und vor allem dann auch schauen können, weil kaufen kann man es gleich einmal, aber ja, DVDs abspülen ist das Problem.
Am Abspülgerät scheitert es. Also ich habe einmal so ein externes DVD-Laufwerk gehabt, aber das geht am neuen Laptop auch schon nicht mehr. Also nicht einmal mit richtigem Driver und neuem USB-Kabel. Also es wird einfach nicht mehr erkannt und es gibt auch keinen Player, mit dem man DVDs abspülen kann.
Ja, ich habe mich einmal erkundigt bei jemandem, der DVD gekauft hat und die Computerspielkonsolen, also PlayStation, Xbox und diese Dinge sind momentan noch die Geräte, wo man DVDs schauen kann. Aber ja, wir wollen ja eigentlich heute über viele andere Dinge sprechen. Ich habe mir gedacht, falls ich mit dem Intro dran gewesen wäre, hätte ich gesagt, herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem CrossFit-Podcast für Ultracycler oder dem Ultracycling-Podcast für Crossfitter. Und dann hätte ich damit gern den Ball zugespielt, um ein bisschen zu erfahren, wie es dir gegangen ist.
Ja, also ich habe, nachdem du jetzt in den letzten Folgen immer ein bisschen segiert hast, habe jetzt extra vor der Aufnahme noch ein ganz großartiges Posting auf Instagram abgesetzt, damit ich mir das heute nicht anhören muss. Und ja, es ist gut gegangen. Also es war wirklich ein sehr cooles Event. Einmal was ganz was anderes. Es war halt, wie zu befürchten war, sehr, sehr lauflastig. Und ja, Laufen nicht meine große Stärke.
Ja, bitte nimm uns jetzt einmal ein bisschen mit. Also es geht um das sogenannte High Rocks. Und wie ich da zum Beispiel einmal auf Google schnell nachschauen wollte, worum es da geht oder wie das genau aufgebaut ist, du hast es mir eh schon mal erzählt, aber ich habe es ein bisschen vergessen, habe ich nicht wirklich viel gefunden, weil ich halt die englische Übersetzung eingegeben habe von hohen Felsen, also High Rocks. Aber es ist ja ein Kunstwort, man schreibt es mit Y und X.
Ganz genau, ja. Und ja, das ist so, sie nennen sich selbst das Fitness Race oder The Fitness Race. Und ja, es ist ein Event, ich erkläre es einfach ganz kurz, es besteht aus 8 Kilometer Laufen. Das heißt, man muss jeweils, oder man beginnt mit 1 Kilometer Laufen, dann macht man eine Fitnessübung, dann läuft man wieder 1 Kilometer und das ganze Spiel macht man 8 Mal. Und die Fitnessübungen sind 1000 Meter am Skiergometer, 50 Meter Schlitten schieben, 50 Meter Schlitten ziehen, 80 Meter Burpee Broad Jump, das heißt, man macht einen Burpee und dann einen beidbeinigen Sprung.
Was ist ein Burpee?
Ein Burpee ist Brust am Boden und dann wieder aufstehen.
Oder also quasi in den Liegestütz gehen, am Boden legen, aufstehen und springen.
Ganz genau. Ja.
Herrlich.
Dann 1000 Meter Rudern, 200 Meter Farmers Carry, also ist einfach zwei Gewichter, so wie ein Koffer eigentlich, tragen. In jeder Hand dann ein Gewicht. Man darf es auch nicht irgendwie schultern oder die Arme abwinkeln, sondern es wirklich mit gestreckten Armen.
Wie schwer ist das Gewicht?
In unserer Division, also ich war im Mixed-Zweier-Team, waren es 24 Kilo pro Hand. Mhm. Und dann waren 100 Meter Sandbag-Lunges, also Lunges sind so Ausfallschritte mit Knie am Boden. Und der Sandbag hat, glaube ich, 20 Kilo.
Das heißt, du musst quasi die Distanz zurücklegen und bei jedem Schritt aber das Knie am Boden.
Ganz genau. Einen großen Ausfallschritt. Idealerweise einen großen Ausfallschritt.
Und wie viele Schritte du machst, also wie viele Lunges, also wie viele von den einbeinigen Telemark-ähnlichen Kniebeugen du machst, ist egal. Umso größer die Schritte, umso weniger oft musst du nach unten gehen.
Ganz genau, ja. Und dann kommen 100 Wall Balls. Also das sind Kniebeugen mit einem Medizinball und den Medizinball muss man beim Aufstehen über Kopf an die Wand, an ein Ziel werfen.
Wie hoch ist das ungefähr? Ich muss jetzt mit Fragen löchern, weil es ist echt faszinierend.
Also ich bin 1,85 und wenn ich dann mit gestreckten Armen, ist es wahrscheinlich 30 Zentimeter über mir das Ziel. Die genaue Höhe habe ich jetzt nicht im Kopf. Und ja, und immer dazwischen 1000 Meter Lauf. Wir waren im Zweierteam. Das heißt auch, dass wir gemeinsam laufen müssen. Ja, das heißt, es kann nicht einer vorlaufen und dann schon mit den Übungen anfangen und auf den anderen warten, sondern man muss alles gemeinsam absolvieren. Bei den Übungen kann man sie aber abwechseln. Das heißt, die Wallballs kann man sich aufteilen. Man kann noch jeden Wallball wechseln oder einer macht 99 und einer macht einen. Das war dann egal, aber man darf erst beginnen, wenn man gleichzeitig an der Station ist.
Du hast gesagt, Schlitten schieben, Schlitten ziehen, wie schwer?
Entschuldigung, sorry, bin ich da angekommen. Nochmal, das ist auf einmal
fast mein Tisch. Der Flo hat sich gerade versenkt, du hast den Sessel nach unten gestellt und bist verschwunden vom
Bild. Nein, das Gegenteil, ich bin da am Tisch angekommen, der Tisch ist nach oben gefahren, nicht ich nach unten. Aber geht schon wieder, ja.
Du hast gesagt, Schlitten schieben und Schlitten ziehen. Wie kann man sich diesen Schlitten vorstellen? Wie groß und schwer ist der und also, wie hart ist der zum Bewegen?
Der Schlitten hat, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich glaube, der zum Schieben hat 150 Kilo und der zum Ziehen 130, irgendwie so in der Gegend. Das ist so, wie man das kennt von Strongman oder von CrossFit, das ist einfach ja, so ein Ding auf so Kufen und da liegen Gewichtsscheiben drauf. Und da hat man, entweder hängt das Seil dran, dann kann man es ziehen und du musst das halt mehr oder weniger im Stand ziehen. Du kannst das nicht einfach umhängen und dann abmarschieren, sondern du musst das Hand über Hand zu dir herziehen. Und beim Schieben hast du hinten einfach zwei Artgriffe, da kannst du einfach angreifen und losschieben.
Und wie ist das dann mit Abwechseln, wenn ihr das zu zweit macht? kannst du quasi ein paar Meter schieben und dann übernimmt die Sabine oder müsst ihr das dann schon beide machen?
Ganz genau. Ah, abwechselnd. Es darf nur einer schieben, ja. Der andere muss dann, darf nicht hingreifen. Es darf nur einer auf den Schlitten hingreifen. Das ist dann anders wie beim Laufen. Es darf immer nur einer am Gerät sein. Auch am Rudergerät und am Skiergometer darf immer nur einer arbeiten.
Ich habe das Posting vorher gesehen und du hast das irgendwie echt super, super schön festgehalten, oder es sind super coole Fotos. Und am ersten Foto, das schaut jetzt super dramatisch aus, weil du irgendwas beim Zieleinlauf schief gegangen ist, offensichtlich.
Ja, es war es war wirklich blöd. Wir wollten natürlich Händchen halten, übers Ziel laufen. Und nach den Warballs, nach der letzten Übung, läuft man nicht nochmal einen Kilometer, sondern dann geht's direkt ins Ziel. Und man läuft weg von den Warballs, man hat gerade 100 Warballs gemacht, man ist weit über eine Stunde unterwegs und man sieht nur mehr das Ziel. Dann schaut man sich gegenseitig an, dass man sich ja fürs Zielfoto, dass man sich ja an den Händen hält. Ja, und dann geht das eine ganz leichte Rampe rauf zum Ziel. Und ja, die hat die Sabine übersehen und ist dann ein bisschen gestolpert. Und natürlich sind im Ziel, das ist aus zwei Winkeln festgehalten worden, da waren zwei Fotografen im Ziel. Und das ist eine super Bildserie, taugt mir total. Das ist das komplette Highlight vom ganzen Wochenende gewesen.
Ja, weil man echt wirklich gerade den Moment sieht, wo sie gerade so im Halbflug Richtung Boden geht und ich habe im ersten Moment jetzt schon gedacht, boah, hoffentlich ist das jetzt nichts Blödes oder hoffentlich ist da eh nichts passiert. Und man sieht dann, wenn man am zweiten, dritten Foto oder so sieht, dass ihr beide komplett übers ganze Gesicht strahlt und super erleichtert und glücklich und fröhlich seid. Aber kurzer Schockmoment schon, wenn man das Foto zum ersten Mal sieht.
Aber ja, wie gesagt, also so lustig diese einzelnen Übungen sind und also vor allem Skiergometer, ich liebe das Gerät, das ist mein absolutes Highlight beim CrossFit. Ich schaue immer, dass ich irgendwie, wenn die Ergometer ausgelost werden, dass ich immer zum Skiergometer komme. Das ist einfach, das macht mir so viel Spaß. Und das Rudern liegt uns auch und die anderen Übungen, die sind einfach so kurz, dass man da kaum einen Unterschied machen kann. Also es ist wirklich ein extrem lauflastiger Sport. Ja. Also wir sind über 40 Minuten gelaufen und natürlich ist da die Zeit drin in den weil 50 Meter Schlitten schieben, das hat bei uns dauert 1 Minute 44 Sekunden. Da kannst, selbst wenn es eine Minute schneller wärst, was du nicht bist, weil 50 Meter musst du erst einmal zurücklegen, machst da nicht den Unterschied. Also es ist sehr lauflastig, eh wie befürchtet und ja, Laufen liegt uns beide nicht so.
Du hast mir einmal gesagt, die schnellsten Zeiten, die es da gibt, das ist wahrscheinlich im Solo-Bewerb, sind weit unter einer Stunde.
Ja, der aktuelle Weltrekord ist irgendwo bei den Männern, ist irgendwo bei den 53 Minuten. Das ist ein Österreicher, der ist auch amtierender Weltmeister. Der läuft halt auch extrem schnell. Und der macht auch 100 Warballs durchgehend, ohne dass der Ball ein einziges Mal runterfällt. Das braucht es dafür.
Ja, unglaublich. Aber es ist schon ein, also ich würde es nicht sagen ein Massenphänomen, aber es sind wahnsinnig viele Leute, die das machen, oder? Und das sind richtig große Events, also so wie die großen City-Marathons irgendwie, wo echt was los ist.
Ja, also auf Leveln vom City-Marathon sind es noch nicht, aber jetzt, da wo wir waren in Hamburg, waren 8.500 Starter, Starterinnen. Das ist schon ordentlich, aber vom Feeling her ist es halt nicht so wie ein großer Lauf. Weil ein Lauf mit 8.000 Teilnehmerinnen, das fühlt sich anders an als das jetzt. Dadurch, dass man halt nur eine begrenzte Anzahl an Geräten hat, an Rudergeräten, gibt es so eine Art Wellenstart. Sie starten alle 20 Minuten, starten 10, 15 Leute. Und das dauert halt den ganzen Tag. Ich glaube, an dem Wochenende, wo wir waren, die ersten Starts waren am Samstag um 7 Uhr und die letzten Starts waren am Sonntag um 21 Uhr. Also da ist diese Messehalle ist den ganzen Tag belegt und eigentlich geht man nur hin, eine Stunde bevor man startet, 1,5 Stunden, bleibt dann danach noch ein bisschen. Und es ist jetzt nicht so, dass alle gemeinsam alles gleichzeitig machen, sondern das ist, da ist den ganzen Tag was los.
Werbung.
Straps, weißt du, was für eine Zeit jetzt wieder losgeht?
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich weiß nur, dass es früh finster wird und dass es kalt ist.
Nicht nur das, sondern morgen sperren auch schon wieder die Glühweinstandeln auf. Das heißt, die Weihnachtszeit geht los. Hast du schon Weihnachtsgeschenke?
Die kriege ich erst zu Heiligabend.
Verschenken tust du also nichts.
Der Witz war jetzt geklaut. ich verschenke sicher was und ich glaube, du hast eine gute Idee.
Ja, wie wär's mit Karten für Sitzfleisch live? Wir zwar treten wieder auf, haben ein Heimspiel im Orpheum in Graz.
Dort, wo wir das erste Mal unseren Live-Podcast gehabt haben, im Orpheum extra, und zwar am 13. Februar 2025.
Das Gute an so einem Geschenk ist, man schenkt gemeinsame Zeit, wenn man gleich 2 Tickets kauft, und es ist nach Weihnachten nicht so lang hin. Das heißt, man hat eine Zeit lang Vorfreude, man muss aber nicht zu lang warten, bis man endlich sein Geschenk einlösen kann.
Wir freuen uns auf den Abend. Unglaublich, wir werden auch einen speziellen Gast dabei haben. Das lassen wir derweil jetzt aber noch ein bisschen geheim. Jedenfalls freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr euch Karten kauft und wenn wir uns dann im Orpheum am 13. Februar sehen.
Ja, und falls jemand zuhört, der mich beschenkt, meine guten Hemden für die Live-Podcasts habe ich alle aufgebraucht. Ihr könnt durchaus ein neues vertragen.
Ich bin gespannt, mit welchem Hemd du wieder auftreten wirst. Jedenfalls gibt's Karten auf öticket.com und direkt bei den Grazer Spielstätten. Der Link natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Kann man sagen, dass das für dich jetzt einfach ein kleiner Ausflug war Richtung Alternativsport? War das irgendwie so Saisonende oder war das so Auftakt fürs Training fürs nächste Jahr oder wie geht's bei dir jetzt weiter?
Ja, also meine Off-Season hat ja eigentlich im Juli begonnen, nach dem Three Peaks. Dazu angemeldet haben wir uns eigentlich nur, weil unser jährlicher CrossFit-Event, der hat sich überschnitten mit dem Three Peaks. Und nachdem die Sabine da sehr enttäuscht war, habe ich dann das als Kompensation vorgeschlagen. Und so sind wir dazu gekommen. Also hat richtig viel Spaß gemacht und sollte jetzt eigentlich der Endpunkt sein von den letzten paar Monaten, wo ich sehr wenig am Rall gesessen bin und viel Alternativsport gemacht habe. Und jetzt wird es wieder vermehrt regelmäßiger geplant und gezielt aufs Radl gehen. Aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das Trainieren dafür, auch gemeinsam mit der Sabine viel Zeit gemeinsam im Gym verbracht. Das ist sehr cool, das taugt mir immer. Und jetzt wird wieder mehr Zeit am Ergometer verbracht, wenn es draußen gefühlt zu Mittag finster wird und man Stunden im Finsteren verbringt.
Ja, für mich hat jetzt das Training auch wieder angefangen, also mit November. Ich bin heute, also heute ist, wir nehmen auf am Sonntag, ich bin heute nur 4-Stunden-Runde draußen gefahren. Es war ein super schöner, sonniger Tag, aber es hat trotzdem nur 7 Grad gehabt und ist bei den Fingerspitzen, bei den Zehen und im Sitzbereich natürlich schon relativ frisch. Und ich werde es jetzt nur so durchmischen. Der Max hat natürlich schon wieder einen ordentlichen Trainingsplan aufgesetzt, ein paar härtere Intervall-Sessions gleich wieder zum Auftakt, damit man wieder weiß, auf was man sich einlässt und nicht sich Illusionen hingibt, dass man mit gemütlich einstartet ins Jahr. Die Leistung ist bei mir natürlich jetzt noch nicht so hoch, aber der Rhythmus kommt wieder. Und wenn ich zurückdenke, ich habe heuer ein bisschen früher schon im Oktober quasi meine Trainingspause gehabt. Ich habe wirklich im Oktober nur 2 Radlausfahrten gehabt, einfach spaßmäßig, ohne irgendeinen Hintergedanken oder keinen Plan und so. Und ich bin heuer nicht wirklich viel zum Berggehen gekommen. Ich habe echt viel zum Touren gehabt. Ich habe im Oktober 15 Vortragstermine gehabt, viele firmeninterne Events, wo es jetzt so geht um die Themen Teamgeist, Motivation, Rückschläge und Mindset, aber auch viele Vortragstermine halt öffentlich mit Kartenverkauf und das war irgendwie relativ viel zu tun, aber es war immer sehr, sehr schön. Und was mich wirklich, wirklich freut, wenn man so viel Leute trifft und ganz oft habe ich gehört, dass die Leute unseren Podcast suchen. Und das ist echt, echt eine Freude. Es waren immer so 150 bis 350 Personen im Publikum. Und zum Beispiel manchmal ist jemand aus Deutschland gekommen, um halt dabei zu sein. Oder letztes Mal habe ich am 8-jährigen Mädchen ein Autogramm geben dürfen auf ihr neues Rennrad, das sie bekommen hat. Und sie hat voller Stolz erzählt, dass sie halt auch schon Fan ist von uns und jetzt heuer schon 500 Kilometer Radl gefahren ist mit ihrem neuen pinken Rennrad. Das war echt ein super Moment. Das hat mich so gefreut.
Und also wenn unsere Zuhörerinnen so jung sind, müssen wir ein bisschen auf unsere Sprache aufpassen, oder?
Ja, aber auch ganz im Gegenteil, ein 80-jähriger Herr ist auch zu mir gekommen und der hat voller Freude erzählt, dass er jede Sitzfleisch-Episode hört von unserem Postcast, hat er gesagt. Aber er hat gesagt, obwohl er sich mit der modernen Technik natürlich nicht so richtig auskennt, vom Enkelkind ist das irgendwie eingerichtet geworden, dass er sich das anhören kann. Und der fährt jetzt jedes Jahr noch ein paar tausend Kilometer Rennrad. Halt super fit gewesen für das, dass er nicht mehr in der Juniorenklasse mitfährt. Also echt wirklich für mich inspirierend, wenn man sich denkt, hey, wenn ich mal 80 bin, möchte ich eigentlich auch so fit sein. Das ist echt ein schönes Lebensziel eigentlich.
Oder? Da möchte ich ganz kurz, obwohl wir kein Lauf-Podcast sind, aber ich bin ja eine Woche vor dem Hyrox bin ich den Graz 10K gelaufen. Also 10 Kilometer Lauf in Graz, habe meine eigene 10 Kilometer PR aufgestellt, habe meine vorige Zeit pulverisiert. Aber fragt es nicht nach der Zeit. Es ist nur deutlich schneller als der Vorgang. Aber da war ein 92-Jähriger dabei und hat nach einer Stunde 30 den 10-Kilometer-Lauf gefinisht. Das war unglaublich beeindruckend. Und der 92-Jähriger, der 10 Kilometer läuft in 1,30, das schon cool, aber direkt nachdem er ins Ziel gekommen ist, war die Siegerehrung und er hat irgend so einen Sonderpreis gekriegt für ältester Teilnehmer. Und was mich viel mehr beeindruckt hat, als das Wissen, dass er gerade 10 Kilometer gelaufen ist, der ist da leichtfüßig auf dieses Podium raufgesprungen mit so einem seitlichen, mit so einem lockeren Sidestep. Das war beeindruckend. Also der 92-Jähriger, der auf dieses Podium da raufgehopst ist, das, also wenn man in so einem Alter noch so fit ist, das ist wirklich, wirklich beeindruckend.
Ja, wenn's bei mir oft ist, wenn's bei einer Siegerehrung oder so aufs Podium gehst, dann bin ich da meistens sehr ungelenkig, nur ich habe immer die Ausrede, dass ich halt gerade relativ weit Radl gefahren bin und halt vielleicht gerade ein bisschen erschöpft bin und deswegen schaue ich ein bisschen unelegant aus. In Wirklichkeit wäre ich an einem Tag, wo ich frisch und erholt bin, wahrscheinlich auch nicht viel gelenkiger. Ja, es ist unglaublich inspirierend und eine Frau hat mir erzählt, sie hat sich unsere Episoden angeguckt mit der Elena Roch und der Jana Kesenheimer und nachdem sie das gehört hat, hat sie sich fürs nächste Race Across Austria angemeldet nächstes Jahr, weil jetzt ist der Moment, wo sie sagt, jetzt traut sie sich das zu und ja, das war echt wieder alles zusammen sehr schön und ich bin wirklich dankbar, dass wir ein bisschen was beitragen dürfen zur Motivation oder Inspiration, aber genauso, dass wir immer Rückmeldungen kriegen oder bei meinen Vorträgen dann mit Leuten ins Gespräch kommen. Das ist auch für mich eine super Motivation. Ja, mein Oktober war wirklich sehr, sehr busy, wenn man das auf Englisch so sagen kann. Also ich war sehr fleißig und bin nicht so viel zum Alternativtraining gekommen. Wobei, ich bin ein paar Mal berggegangen.
Ja, aber Baustellenarbeit, zählt das nicht als Alternativtraining?
Ja, Baustellenarbeit natürlich. Aber wir sind ja kein Heimwerker-Podcast, das möchte ich jetzt nicht so in den Vordergrund stellen, aber ich habe relativ viel 40 Kilogramm schwere Verputz- und Zementsäcke geschleppt. Also, und wie es mir dann auch immer geht mit Kreuzweh und so, deswegen habe ich echt wahnsinnig viel Respekt vor dem Hyrox, was du da machst mit Kettlebells aufheben und wie heißt die Farmers-Übung, wo du
Farmers Carrier
Gewichte schleppen musst und so. Ich habe das auf der Baustelle gehabt, das war auch relativ anstrengend. Und einmal habe ich dann geredet mit einem Freund, und der hat irgendwie wissen wollen, warum das eigentlich nicht geht, jemand, der so fit ist und das beim Berggehen oder beim Laufen überhaupt nichts geht. Und er hat dann meine Erklärung so lustig gefunden. Ich habe nämlich gesagt, das musst du dir so vorstellen, ich habe so einen Motor eingebaut, der hat 400 PS oder wie viel immer, aber meine Karosserie oder mein Fahrgestell ist jetzt so, wie wenn du einen starken Motor auf einen Dreiradler aus Plastik stößt, auf so ein Kinder-Go-Kart. Das Fahrgestell oder das Gerüst ist einfach nicht stark genug, um den Motor auszuhalten. Und deswegen habe ich natürlich kein Fitnessproblem, irgendwo bergauf oder bergab zu gehen oder zu joggen. Aber es ist halt in kürzester Zeit, sind die Gelenke beleidigt und die Sehnen. Und ja, der Vergleich ist so lustig gewesen anscheinend. Und deswegen habe ich gedacht, das muss ich heute noch kurz erzählen. Wobei der Max natürlich jetzt auch bei mir im Trainingsplan sehr darauf erpicht ist, Alternativtraining beizuhalten, vor allem so ein paar Gymnastik- und Kraftübungen, also so Kniebeugen in ein paar Varianten, weil, und das ist, glaube ich, echt ein wichtiges Thema, ich habe mich immer ein bisschen dagegen gewehrt, ich habe das auch früher schon einmal ausprobiert und habe für mich halt festgestellt, ich wäre durch diese Übungen kein besserer Radlfahrer. Das ist erstens einmal individuell, jemand, der zum Beispiel wenig Muskelmasse hat, kann damit sich ein bisschen Muskelmasse vielleicht aufbauen, das ist bei mir nicht so, ich habe eher mehr als vielleicht zum Radlfahren nötig ist oder so. Auf jeden Fall will ich auf keinen Fall Muskelmasse zusätzlich aufbauen. Vielleicht ist es deswegen bei mir nicht so zielführend, aber trotzdem, es geht ja nicht immer nur darum, dass du bessere Radlfahrer wirst mit allem, was du trainierst und tust, sondern wir sind jetzt auch nicht mehr in der Nachwuchskategorie. Zwar noch nicht 92, aber wenn man, glaube ich, mit 92 echt fit sein will, dann gehört das schon dazu, um einfach sein Bewegungsapparat ein bisschen unterschiedlich zu belasten, dass du gesund bleibst, wenn die Jahre vergehen, dass du ja den Oberkörper stabilisierst, geht es um die Wirbelsäule, es geht irgendwie um Knochendichte, also die Knochen werden vielleicht porös im Laufe der Jahre, und wenn du halt dich immer wieder unterschiedlich belastest oder auch so Stoßbewegungen regelmäßig hast, dann wird die Knochendichte besser bleiben. Das heißt, ich habe das jetzt auch akzeptiert, dass ich mit mittlerweile 42 auch auf das schauen sollte, dass ich gesund bleibe und nicht nur beim Radlfahren besser wäre oder gleich gut bleibe.
Hast ja noch 7 gute Jahre in der U50-Wertung.
Ja, beim Kottl sind es, glaube ich, nur, ist es ein Jahr weniger, weil die diese komische Zählweise haben, aber grundsätzlich ja in der U50 habe ich noch ein bisschen was vor mir, ja.
Wer selbst jetzt mit Alternativsport abgeschlossen hat oder vielleicht vom Straps seinem Vortrag oder von unserem Podcast inspiriert worden ist und sich voller Energie und Motivation in die Fahrradsaison stürzen möchte, können wir unseren heutigen Werbepartner Join empfehlen.
Join ist eine App, die individuelle Trainingspläne erstellt, und wir haben unlängst schon einmal drüber berichtet, weil wir das einfach beide testen. Wer heute genau zuhört, hat wahrscheinlich schon mitgekriegt, dass der Flo gerade ein bisschen kämpft mit einer Verkühlung. Und das ist irgendwie halt gerade das Besondere. Es gibt vielleicht vorgefertigte Trainingspläne, es gibt online jede Menge Konzepte, wie man sich vielleicht für 1, 2, 3 Monate irgendeinen Plan zurechtlegen kann oder einen fertigen Plan runterladen kann. Join funktioniert komplett anders. Das wird nämlich wirklich immer aktuell auf deinen Ist-Zustand angepasst. Es wird jede Einheit berücksichtigt. Es wird die nächste Einheit dann vielleicht verlängert oder verkürzt oder verschoben, wenn irgendwas dazwischen kommt. Und wie es jetzt bei dir, Flo, ist, erzählst du uns bitte am besten selber.
Ja, also die App hat nach meinem 10-Kilometer-Lauf hat sie mir gleich einmal Montag und Dienstag freigegeben, obwohl da Trainings am Plan gestanden wären, weil die sofort anhand meiner Leistungsdaten gesehen hat, dass das ein ziemlicher Effort war und dass ich jetzt 2 Ruhetage brauche. Und jetzt nach dem Hyrox hat es mit dem Heimflug natürlich leider erwischt. Jetzt bin ich ein bisschen kränklich, man hört es noch. Habe das einfach in die App eingetragen Und die hat sofort reagiert, Ruhetage eingeplant, das nächste Training 5-6 Tage nach hinten verschoben. Und ja, also es wirklich reagiert wirklich individuell auf deine Bedürfnisse. Am Anfang auch schon, wenn man sagt, worauf trainierst du hin? Ich möchte in 100 Tagen einen Gran Fondo fahren, einen Marathon oder ein Zeitfahren. Oder ich möchte einfach nur meine FTP verbessern. Da gibt es die verschiedensten Varianten, die man vorher angibt. Und dann bekommt man einen individuell auf einen zugeschnittenen Trainingsplan, der einfach mitwächst, mit dir mitdenkt und sich immer an dich anpasst. Das ist wirklich sehr cool und jedem zu empfehlen, der mal mit strukturiertem Training anfangen möchte.
Was ich besonders gut finde, ich meine, das habe ich selbst jetzt natürlich nicht testen können, aber ich habe es eben auf der Join-Webseite gelesen, dass es auch einen Schwerpunkt gibt für Frauen, nämlich den Zyklus. Das heißt, wenn man dann die Woche oder die Tage hat, wo es einem körperlichen nicht so gut geht oder wo man vielleicht beeinträchtigt ist, wird auch das von der App berücksichtigt. Da können wir leider nicht richtig testen, aber ich finde es auf jeden Fall super, weil das Thema, glaube ich, muss echt mehr und öfter berücksichtigt werden. Und das finde ich großartig, dass Join da diesen Schritt macht und sich mit dem Thema beschäftigt und da in die Entwicklung investiert.
Join ist auch super integrierbar auf alle möglichen Plattformen, Geräte. Und jeden Donnerstagabend findet in der Join-Gruppe ein Zwift-Rennen statt. Und wenn ich gesund bin, kann auch sein, dass man mich da das ein oder andere Mal antrifft. Wer sich traut.
Ich traue mich nicht, gegen einen Flo zu fahren. 30 Tage kostenlos testen kann man das Ganze unter join.cc/sitzfleisch. Vorsicht, Join schreibt man mit J-O-I-N.
Zwei, die jetzt ein bisschen verspätet im Vergleich zu allen anderen in die Offseason gehen, dafür aber eine sehr, sehr gute Spätform bewiesen haben, sind die Elena und der Philipp. Wir haben letzte Woche vor Beginn der 24-Stunden-WM in Borrego Springs Predictions abgeben. Und ja, wir waren nicht so weit daneben. Wir haben beide sehr gut eingeschätzt und sie haben abgeliefert.
Hast du gesagt, dass du glaubst, dass beide am Podium stehen werden?
Ich habe gedacht, dass beide in der Gesamtwertung oben stehen werden. Für die Ellen hat es nicht ganz gereicht. Also sie hat natürlich die Damenwertung souverän, überlegen, Streckenrekord, großartige Leistung gewonnen. Aber in der Gesamtwertung ist sie leider nur vierte oder fünfte geworden. Sie gerade nicht ausgegangen.
Ja, und ich habe gesagt, dass mindestens ein WM-Titel nach Österreich gehen wird. Und ich hab auch nicht ganz recht gehabt. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich beiden zutraue, das gewinnen zu können, und ich habe mir so wirklich gedacht, es wird eintreten, dass beide gewinnen, nur ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ein bisschen zu arg, das auszusprechen, man will irgendwie nicht einen Druck aufbauen, beziehungsweise das haben sie jetzt eh nicht gehört, bevor es losgegangen ist, aber ich tue immer gerne ein bisschen bescheidene Ziele ausgeben, auch wenn es jetzt nicht um mich selbst geht, aber sie haben echt beide überragend das gewonnen. Und ja, wir haben es natürlich mitverfolgt und ich habe ein paar Infos noch rausgesucht und wir können jetzt einfach ein bisschen erzählen, wie es aus unserer Sicht gelaufen ist, und ich habe dann nachher dann noch zwei Sprachnachrichten bekommen von den beiden.
Ja, also vielleicht wer Early Ram gewohnt ist, für den oder die war das einfach ein klassisches Tracking wie früher. Man hat einfach alle 35 bis 40 Minuten eine neue Zwischenzeit bekommen und hat dann ungefähr gewusst, wie es abläuft. Wer aber jetzt erst durchs Dot-Watching da reingekippt ist, für die Personen war das natürlich jetzt sehr, sehr fad, einfach so sich aktualisierende Excel-Tabelle anzuschauen.
Ja, es ist natürlich dann echt cool, wenn man die Gegend dort kennt und die Runde kennt, weil es ist jetzt so eine Runde, die circa 25 Kilometer lang ist. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt auf den Kilometer genau stimmt. Auf jeden Fall eine recht große Schleife. Und das Besondere ist, an der 24-Stunden-WM in Borrego Springs, einerseits, also mal die wunderschöne Landschaft, du bist in der Anza-Borrego-Wüste, wo diese extrem lässigen und spannenden Metallskulpturen in der Wüste aufgestellt sind. Da hat's, also Borrego Springs war früher mal, oder ist es teilweise immer noch, so ein Künstlerrückzugsort, ein kleiner Ort, wo sehr viel kreative Leute leben, ein paar Aussteiger und so. Es ist recht ruhig, es ist bekannt dafür, dass es eine Dark Sky Community ist, das heißt, du hast wirklich in der Nacht alles an Beleuchtung abgedreht und es ist weltweit bekannt, dass du dort einen wunderschönen Sternenhimmel hast. Und das macht natürlich dieses Flair von dem Rennen aus. Ganz berühmt ist diese, ist das die Nessie oder so ein Lindwurm, so ein Drache?
Oder eine Riesenschlange, ja. Es ist jedenfalls ein riesiges Metallgebilde am Streckenrand.
Ja, gefühlt 100 Meter lang und du siehst dort immer, dieser Drache oder diese Riesenschlange ist quasi so halb unter der Erde und immer wieder kommt der Schleifen nach oben. Das sind halt so riesige wie Torbögen, wo du auch durchgehen oder durchfahren kannst. Und am Ende ist so ein riesengroßer Drachenkopf, der dich da anschaut. Und das ist halt einfach eine unglaublich schöne Kulisse. Und weiter draußen einfach, du kannst durch die Wüste wandern und du findest überall so Pferde und Ritter und Fantasy-Figuren oder einfach auch Autos und Jeeps und ja, wirklich super schöne Skulpturen. Und dadurch geht eben dieser Rundkurs, die Kurven sind alle sehr schnell zu fahren. Der Asphalt ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber generell kannst auf dem wirklich schnellen Kurs wirklich Gas geben, weil es gibt so ein paar Höhenmeter, so einen schmierenden Anstieg, aber dafür hast du halt eine halbe Runde immer ganz, ganz leichte Abfahrt, was du nicht mit 50 km/h oder mehr richtig dahin ziehen kannst. Und das macht einfach den Kurs so schnell und besonders ist dann auch die Betreuungszone, der ist nämlich sehr kompliziert eigentlich oder unangenehm zum Durchfahren. Da gibt es ein Tempolimit und nur in einem ganz kurzen Bereich darf eine Person oder zwei Personen, aber auf jeden Fall ist der Bereich sehr kurz, dich betreuen. Nicht irgendwo an der Strecke, wirklich nur dort in dieser Pit-Zone. Und da ist halt die Frage, wie man das macht, dass man wenig Zeit verliert. Ich bin zweimal mitgefahren und dort mit der Max jeweils betreut. Und ich habe jetzt bei der Einfahrt in die Pit-Zone eine leere Trinkflaschen weggeschmissen. Dann habe ich ganz schnell eine Schuhflasche gekriegt, die habe ich auf Ex austrunken und gleich wieder weggeschmissen. Währenddessen ist der Max mitgesprintet und hat dann mir noch eine Trinkflaschen gegeben, die ich dann mitgenommen habe auf die Runde. Und du darfst halt einfach die Flaschenübergabe nicht versauen. Und du musst wirklich schnell sein, weil ich glaube, es sind nur 100 Meter, dann ist die Pit-Zone wieder aus. Und wenn du halt das nicht fliegend machen kannst, müsstest du stehen bleiben und verlierst Zeit.
Ja, und die Pit-Zone ist am legendären Christmas Circle. Das ist der Kreisverkehr in Borrego Springs, wo sich die einzigen zwei Straßen, die es dort gibt, treffen.
Schön gesagt, ja. Aber es ist wirklich ein cooler Ort, weil du hast, ich meine, der Kreisverkehr ist riesig, der hat einen Durchmesser von mindestens 100 Meter, also echt groß und in der Mitte ist halt echt so ein Park und du hast gratis WLAN und das ist sozusagen der Treffpunkt im Ort, wo sie, glaube ich, nicht oft Leute treffen, aber man könnte sich dort treffen oder sind also Griller dort und so.
Na, Borrego Springs ist wirklich ganz speziell, aber irgendwie ein total cooler Ort.
Ja, und jetzt aber zum Rennen. Es ist so gewesen, bei den Männern hat es von den Namen her den Ralf die Seviskur gegeben, den man zu den Favoriten zählen muss. Der Dizzy hat das letzte Mal leider durch einen Sturz abbrechen müssen, war dieses Mal wieder dabei und seine Saison ist auch nicht wirklich gut gelaufen. Ich habe ihm echt vergönnt und ich habe gehofft für ihn, dass er einen super schönen Saisonabschluss findet. Dann war noch dabei dass Stanislas Verstovsek aus Slowenien
Vorjahressieger
und Spezialist ist für 24-Stunden-Rennen. Er war auch vor mir 24-Stunden-Weltrekordhalter. Und Lee Williams, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum der immer so gut eingeschätzt wird, aber jedes Mal, wenn ein Rennen ist, wo der am Start ist, haben alle irgendwie ganz viel Respekt vor ihm, weil er einmal in England von West nach Ost oder umgekehrt in eine Richtung gefahren ist, wo natürlich der Wind eine große Rolle spielen kann und da irgendwie England durchquert in einer sehr guten Zeit. Aber ich finde halt, das ist schon eine gute Aktion, die definitiv sagt, dass jemand gut drauf ist. Aber wenn das das Einzige ist, du kannst wirklich davon ausgehen, dass das Wetter günstig war und ob es jetzt beim Race Round Niederösterreich war oder jetzt in Borrego Springs, er hat seitdem jetzt niemals so wirklich in der Spitze mitgemischt. Auf jeden Fall war er natürlich auch dabei und natürlich der Philipp Keider. Bei den Vieren hat man gesagt, da wird's wahrscheinlich heiß hergehen.
In der Männerwertung. In der Damenwertung war die Elena schon große Favoritin, zumindest aus meiner Sicht. Die anderen Damen habe ich jetzt nicht so hoch eingeschätzt.
Christy Tracy war noch dabei, die hat in 6 oder 12 Stunden Bewerben schon richtig gute Ergebnisse gehabt und macht immer öfters jetzt so den Sprung zu den Events, die halt noch länger sind. Und ich glaube, sie war auch beim Race Across America, Race Across the West oder in einem Team einmal dabei. Auf jeden Fall der Name ist mir auch bekannt und sie kommt vom Elite-Rennsport. Das heißt, da haben wir gedacht, das wird eine sehr, sehr schnelle Frau sein, aber die Elena war tatsächlich in einer eigenen Liga und hat es ganz, ganz souverän gewonnen mit 785 Kilometer in nicht 24 Stunden, weil das Rennen ist dann nämlich früher abgebrochen worden aufgrund von Sturmböen, die am Schluss wirklich ganz brutal eingesetzt haben und dann haben sie aus Sicherheitsgründen eine halbe Stunde früher das Rennen beenden müssen. Was auch noch speziell ist in Borrego Springs, die letzten 2 Stunden, also es werden nur fertige Runden gerechnet, du fährst nicht nach 24 Stunden deine Runde fertig, wie es bei anderen Rennen meistens ist, sondern nur die fertige Runde vor 24 Stunden wird gezählt. Und deswegen, damit man nicht auf so einer großen 20 Kilometer oder 25 Kilometer Runde irgendwie vielleicht gerade um ein paar Minuten die letzte Runde versemmelt, wird man 2 Stunden vor Schluss auf eine kleine Runde umgeleitet. Die hat dann nur mehr ungefähr 10 Kilometer oder 8 Kilometer so ungefähr. Und da wird das ganze Teilnehmerfeld dann nochmal relativ kompakt. Und das ist dann auch cool, weil man dann am Schluss wirklich ganz viel Betrieb auf der Strecke hat.
Da wird es jetzt einfach wieder mal Zeit für deine Anekdote, wo du als sicherer Sieger die letzte Runde, vorletzte Runde nicht mehr angetreten hast und dich bis heute darüber ärgerst, dass du die 900 Kilometer nicht geknackt hast in Borrego.
Ja, es war so ähnlich, wie du sagst. Es war so, dass ich wirklich, man sieht es in der Ergebnislisten auch noch, ich bin, glaube ich, nach 23 Stunden 30 oder so einfach abgestiegen und habe mir die letzte Runde einfach geschenkt. Ich habe keinen Bock mehr gehabt und ich war fix und fertig. Und habe mir jetzt zum Beispiel wieder gedacht, ob das nicht einmal im Nachhinein vielleicht, ob ich es nicht bereue, weil der Philipp Keider war so gut unterwegs. Er hat am Anfang, war er auf Platz 3, dann hat er sich nach vorne gekämpft. Dizzy und der Stani waren auf den Plätzen 2-3, der Philipp war in Führung und der war echt von seiner Durchschnittsgeschwindigkeit deutlich auf Kurs über 900. Und dann habe ich mir mal meine Ergebnisse angeschaut von 2018, wo ich das letzte Mal gefahren bin und bin schon, also jetzt nicht nervös im Sinne von, ich habe Angst, dass jemand das verbessert, weil ich muss ehrlich sagen, jetzt mit den aerodynamischen Weiterentwicklungen, es wird eine Frage der Zeit sein, bis jemand den Streckenrekord verbessert. Aber ich habe schon Spannung gefunden zu sehen, wird es der Philipp übertreffen oder nicht. Dann habe ich mir nachgeschaut und habe gesehen, ich habe zwar im Durchschnitt eine halbe Minute pro Runde eine bessere Zeit gehabt, aber eben, wie du sagst, ich habe am Schluss eine Runde liegen lassen. Und wenn der Philipp so weiterfährt, könnte er meinen Streckenrekord überbieten. Ja, aber es ist... Er ist dann am Schluss, so wie alle, natürlich so wie ich damals auch, ein bisschen langsamer geworden. Und dann ist eben noch das dazugekommen, dass früher abgebrochen worden ist. Und er hat es dann gewonnen und hat 855 Kilometer das letzte Mal gehabt vor 2 Jahren und jetzt 860 Kilometer. Also es waren dann doch, auch mit einer halben Stunde wären es die 900 nicht ganz gewesen, aber es war eine super Leistung. Es ist die dritthöchste Kilometerzahl, die jemals in Borrego Springs gefahren worden ist.
Die Elena hingegen hat ganz klar den Damenrekord pulverisiert und bei ihr ist der Abbruch schon bitter jetzt aus meiner Sicht, weil in dieser halben Stunde hätte sich wahrscheinlich die fehlenden Kilometer auf die 800, das wäre sie wahrscheinlich ausgegangen bei ihr. So steht es jetzt knapp unter 800 Kilometer.
Ich habe selber noch nicht gehört. Die Elena hat uns aber eine Sprachnachricht geschickt und wir hören uns das jetzt einfach an. und lass uns überraschen, was da jetzt kommt.
Hi Straps, hi Flo. Ja, für mich war die 24-Stunden-WM echt ein geniales Erlebnis. Also nicht nur das Rennen selbst, sondern auch die ganze Reise rundherum. Herausfordernd habe ich vor allem gefunden, die recht monotone Strecke und auch so die Position zu halten und aerodynamisch zu bleiben auf so lange Zeit, weil ich davor nicht ganz so oft auf dem Zeitfahrer trainiert habe. Und zum anderen dann auch der Wind, der in den letzten Stunden echt extrem stark geworden ist, vor allem auch der Seitenwind. Da hat es mich zum Teil bei den Windböen wirklich ein paar Meter versetzt. Das war mit dem Scheibenlaufradl dann nach so langer Zeit im Rennen nicht mehr so ganz entspannt. Ja, mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden. Ich habe es großteils recht gleichmäßig fahren können. Ein paar Kleinigkeiten sind nicht so perfekt gelaufen. Also so kleinere Probleme mit dem Licht in der Nacht, Wespenstich, Flaschenhalter, der dann locker geworden ist, einmal zwischendurch, wo ich öfter mal stehen bleiben habe müssen, aber nichts Gröberes. Und generell bin ich echt happy, dass sie dann noch ein neuer Streckenrekord bei den Damen ausgegangen ist. Ein bisschen wurmt es mich, dass sie die 500 Meilen dann gerade nicht mehr ausgegangen sind, aber das wäre sie wahrscheinlich auch ganz knapp nicht ausgegangen, wenn das Rennen nicht früher abgebrochen worden wäre. Genau, von dem her war das auch, finde ich, nicht so schlimm.
Ich muss jetzt gerade zurückdenken, ich kann mich auch erinnern, das hätte ich schon wieder fast vergessen. Ich bin damals gefahren mit einer Flaschenhalterung hinterm Sattel. Der ist normalerweise mit einem Sechskant-Imbus befestigt. Ich habe aber irgendwie einmal die Schrauben verloren und habe es dann mit einer Kreuzschraube angeschraubt, was grundsätzlich egal ist, ne, solange es haltet. Und dann ist aber das wegen einem rauen Asphalt locker geworden. Und dann habe ich in Max, ich habe damals nur Handy gehabt mit SMS, weil dort irgendwie kein Internet auf der Strecke natürlich war. Das heißt, WhatsApp oder Sprachnachrichten hat es da noch nicht gegeben. Und haben gesagt, bitte mit einem Kreuzschraubenzieher in der Pitzone warten. Und dann haben wir versucht, die Schrauben anzuziehen. Ist halt nicht wirklich gegangen, weil ich habe den natürlich mit Schraubenkleber befestigt, damit sie sich nicht löst. Das heißt aber, du kannst das nicht gescheit anziehen, weil es natürlich sehr, sehr schwer geht. Und weil du mit einem Kreuzschraubenzieher nicht so gut Kraft übertragen kannst, als mit einem Imbus, weil es immer abrutscht. Das war dann eine ziemliche, ich weiß gar nicht mehr, bin ich dann mit dem Lockeren weitergefahren oder haben wir es doch hinbracht? Jedenfalls ist es anscheinend in Borrego Springs immer so, dass durch die schlechte Straßen alle möglichen Schrauben locker werden. Das ist echt immer wieder ein Problem.
Ich wollt gerade sagen, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wie ich mit dir vorm Ram einmal in Borrego war, das ist wirklich krass. Also der Asphalt ist also in einem guten Zustand, es sind keine Schlaglöcher, aber er ist einfach so rau, dass es einfach die so arg durchschüttelt und es werden sämtliche Schrauben locker. Früher, wie es es noch gegeben hat, Kettenblattschrauben. Alle möglichen Schrauben werden irgendwie so locker geschüttelt dadurch. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass wenn man zwei Wochen Radl fährt mit einem komplett neuen und zusammengebauten, frisch zusammengeschraubten Radl, dass nach 10 Tagen alle Schrauben locker sind. Das ist unglaublich.
Ja, mir ist einmal in Flagstaff nach 1000 Kilometer hinten die Umlenkrolle vom Schaltwerk locker geworden. Da hat sich auch dann irgendwie durch die schlechte Straßen einfach eine Schrauben gelöst und dann hat die Ketten halt blockiert. Das war dann auch relativ unangenehm. Ja, aber Elena, danke für deine Nachricht. Riesengroßen Glückwunsch. Und ich bin mir sicher, ich habe mir das daheim einmal durchgerechnet. Ich glaube, es wäre so mit 23 Stunden 58 wäre der 500 Meilen, die 500 Meilen Marke geschafft worden. Ich bin mir ganz sicher, dass das so gewesen wäre.
Ja, so bleibt noch was übrig für das nächste Mal.
Hör uns an, was uns der Philipp geschickt hat.
Servus Straps, servus Flo. Ja, was soll ich sagen, WM ist ja wahnsinnig gut verlaufen. Es ist ja echt cool, dass die Elena und ich auch gleichzeitig das gewinnen haben können. Die Elena, wie man weiß, offensichtlich weiter souveräner als ich. Ich habe halt doch 8,5 Stunden kämpfen müssen, bis ich den Ralf und den Stane wieder eingeholt habe. Danach habe ich den Stane überholt und gar nicht mitgekriegt, dass ich irgendwo in Ralf auch überholt habe und bin ein paar Zeitl gefahren mit dem Glauben quasi, dass irgendwo da der Ralf vor mir sein muss. Aber dann habe ich ihn ja doch eingeholt. Am Vormittag ist ja der Wind dann ziemlich aufgezogen, so um, ich glaube, 11 haben wir dann so 20 Meilen gehabt, plus über 20 Meilen nach Böen dazu, und es war dann wirklich gefährlich. Das Schwierige war, oder sagen wir so, das Amerikanische war, dass sie uns aus Sicherheitsgründen 3 Stunden vor einem Shortloop geschickt haben. Und dann bin ich im Shortloop gekommen und bin trotzdem so schräg gefahren die ganze Zeit aus Forte Valentino Rossi bei der MotoGP-Kurve. Und es war dann so, dass wir, dass Dani, der Ralf und ich unabhängig voneinander gesagt haben, dass das einfach viel zu gefährlich ist und dass das so keinen Sinn mehr macht, und haben das über den Zolin-Veranstalter gesagt. Und dann war es aber lustigerweise so, dass er zu Elena gegangen ist und die Elena hat entscheiden müssen, ob das Rennen beendet wird oder nicht. Das heißt, sie haben sich schön abputzt. Und im Endeffekt haben wir trotzdem noch 3/4 Stunde länger fahren müssen, bis um 1/2. Und ja, es war jetzt so, dass da Sandsturm war. Du hast zeitweise nur 3 Meter gesehen, ja. Und ja, wir haben halt auch nicht gewusst, oder ich habe die Elena ja im Rennen nicht gesehen. Nur bei der Schlussrunde einmal. Und habe halt nicht gewusst, dass sie kurz vor die 500 Meilen steht. Sonst hätte ich mir das überlegt, ob ich da zum Veranstalter was sage oder zum Zoli. So ist es halt schade, dass sie 500 Meilen nicht geschafft hat. Aber ja, es zeigt eh, wie stark sie ist. Und wir wissen alle, dass sie die 500 Meilen auf jeden Fall so auch geschafft hat.
Ja, super interessant zum Hören, wie das hinter den Kulissen vielleicht abgelaufen ist mit dieser Rennverkürzung.
Ja, man muss dazu sagen, also es steckt die gleiche Organisation dahinter, die das RAM organisiert. Deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass die nicht, dass die kein Bad Weather Protokoll gehabt haben, sondern dass die dann, als der Wind aufgekommen ist und als dann die führenden Männer gesagt haben, vielleicht schon ein bisschen gefährlich, dass sie dann erst angefangen haben zu überlegen, wie tun wir.
Immer nochmal diesen 500-Mile-Club angeschaut, weil es ist sowas wie auf der Webseite zumindest eher so ein elitärer Kreis, ist jetzt ein ganz blödes Wort, mir fällt gerade nichts Besseres ein.
Ja, aber es ist halt immer noch besser, wie also so sehr wir vorher das Hyrox gelobt haben. Es gibt einen ganz, ganz unangenehmen Moment für mich beim Hyrox, dass wenn du ins Ziel einlaufst, sagt er deinen Namen, der Moderator, und sagt, willkommen in der High Society. Und ich habe mir den ganzen Tag gedacht, ich hoffe, also er hat es nicht bei jedem gesagt, aber er hat es halt echt die ganze Zeit gesagt. Und meine Angst war, ich hoffe, er sagt es nicht, wenn wir durchlaufen. Und es ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Vielleicht sind wir nicht in der High Society, weil wir nicht laufen können und hingestolpert sind. Aber ich bin froh, dass ich das nicht hören musste. Das war jedes Mal so unangenehm. Und er hat das so oft gesagt. Also, da ist elitärer Kreis schon besser.
Ach, herrje. Ja, auf jeden Fall 500 Mile Club ist eigentlich eher eine super Bezeichnung. Das ist selbsterklärend, nämlich wenn man 500 Meilen geschafft hat, dann kehrt man zu diesem Club. 21 Mal ist die 500 Meilen Marke überboten worden. Der Philipp jetzt schon 2 Mal. Ich bin auch 2 Mal drin. Und super ist der Marco Balo aus Slowenien, der ist bereits 4-fach im 500-Meilen-Club vertreten. Ja, die Elena wäre die erste Frau gewesen, die es geschafft hätte. Ja, ist leider nicht passiert. Ich habe sogar einmal mit 550, also 567 Meilen sind mir mal gelungen. Also in 600-Meilen-Club gibt es nicht. Oder zumindest
noch nicht.
Vielleicht noch nicht, ja. Das wird, glaube ich, richtig schwierig, weil der Kurs natürlich schon schnell ist, aber du hast auch eine Stopptafel drinnen und eben diese Pit-Zone. Also ich glaube, mit 960 Kilometer wird's nicht gehen, aber wie gesagt, dieser 500-Mile-Club, den gibt's. Und ich bin glücklich, dass ich da 2 Mal drin bin. Der Philipp ist 2 Mal drinnen. Wer in Zukunft noch dazu kommen wird, wird man sehen. Nächstes Jahr, das Rennen ist sicher Fixpunkt im Kalender, und ja, vielleicht passt für mich auch nochmal, dass ich dort dabei bin. Heuer ist es leider zeitlich nicht gut ausgegangen, aber ich finde es ein großartiges Event.
Jetzt hast du das Stichwort eh schon genannt. Nächstes Jahr, Rennsaison nächstes Jahr. Gibt es bei dir schon was Konkretes? Hast du schon die irgendwo angemeldet? Trainierst du schon auf was hin?
Noch nicht ganz konkret. Ich habe das schon so verinnerlicht seit vielen Jahren, dass ich einfach im Herbst anfange, ordentlich zum Trainieren. Weil egal, wo ich nächstes Jahr mitfahre, möchte ich super in Form sein. Und ob das jetzt nur als Beispiel ein Race Around Austria ist, ein Race Across America, ein Transcontinental Race, ein Three Peaks, was auch immer, oder Race Across Austria. Es ist irgendwann Mitte im Sommer der Saisonhöhepunkt und ich werde dann bis Ende des Jahres wirklich genau wissen, wo ich mitfahre und dann kann man den Trainingsplan nochmal genau auf das hin justieren. Aber jetzt die Grundlagen schauen eigentlich immer gleich aus. Ja, hast du schon was Konkretes vor für das nächste Jahr oder auch noch nicht?
Noch nichts Fixes. Ich habe ein paar so Hirngespinste im Kopf. Da ist noch nichts spruchreif, das muss ich mir noch mit mir selbst ein bisschen ausmachen, ob es realistisch ist und ob der Aufwand dafür steht. Aber ich möchte jedenfalls irgendein Ultra fahren, das möchte ich jedenfalls machen. Aber mehr konkreter kann ich es noch nicht sagen. Ich weiß noch nicht einmal, ob Straße oder Gravel oder beides oder Laufen, nachdem ich jetzt zwar begnadeter Läufer geworden bin.
Ultraläufe sind auch sehr beliebt.
Ja. Vielleicht auch das Run, weil du hast es vorher gesagt, wir haben es jetzt fast vergessen. Das Run hat dir geschrieben und die Strecke erklärt. Wir haben ja letzte Folge drüber spekuliert, wo kommen die extra Kilometer her?
Es ist so, 600 Kilometer sind beim Race Around Niederösterreich die Klassikerstrecke. Die wird auch gleich bleiben. Es sei denn, man meldet sich an für die Europameisterschaft. Dann fährt man nämlich 750 Kilometer. Und was dazu kommt, sind 150 Kilometer ganz am Anfang. Das heißt, man hat vom Start in Weitra eine Zusatzschleife, die man fährt. Dann kommt man noch einmal in Weitra durch und dann fährt man die klassischen 600. Und das hat natürlich einen ordentlichen Reiz, weil dann hat man zweimal quasi durch Weitra durch eine super Stimmung. So bleibt das Ganze irgendwie übersichtlich. Man hat trotzdem die klassischen Strecken und es wird demnächst oder vielleicht wenn die Episode Sitzfleisch online ist es eh schon losgegangen, kann man sich dann anmelden. Also demnächst wird die Registrierung aufmachen. Ich finde es ein super spannendes Konzept.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist eine super Lösung. Dann kann man das vielleicht auch so timen, dass die 150 Kilometer extra fahren, dass die dann rein starten in die Klassikfahrerinnen quasi, dass dann auf der Strecke ein bisschen was los ist. Finde ich super gelöst. Bin dann gespannt, wie es praktisch ablaufen wird.
Nachdem nicht das RAM-Organisationsteam dahinter steht, sondern das RAM-Team und wir wissen, wie genial die das alles organisieren und vor allem, wie viel Gedanken sie sich machen mit den Start- und Finisher-Zeiten, damit es eben auf der Strecke immer gut funktioniert, bin ich mir sicher, dass das ganz gut überlegt sein wird und dass das sicher ein super Starterfeld und eine super Stimmung wieder sein wird. Du aber, was wir uns auf jeden Fall noch frei halten müssen, also ganz egal, welches Rennen wir dann nächstes Jahr fahren, der Gerald hat nochmal geschrieben. Wir haben ja vor 2 Wochen die überraschende Geschichte gehabt, dass der Gerald da eine Frage gestellt hat an seine Verlobte und es würden dann viele Leute wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist und ich kann nur kurz sagen, dass wir eingeladen sind zur Hochzeit. Und da sollen wir uns bitte zu keinem Rennen anmelden.
Ja, müssen wir schauen. Vielleicht plant er die Hochzeit um unsere Rennen herum. Wer weiß.
Was auch immer nächstes Jahr kommt, ich glaube, wir können uns alle drauf freuen. Und auf was ich mich auch freue, ist die nächste Episode. Da werden wir wieder einen super spannenden Menschen zu Gast haben.
Ja, und ich freue mich auf meinen Halsfreund T. aufs Bett und auf meine Wärmeflasche und ich hoffe, ich bin bald wieder fit.
Podcast-Werkstatt.